Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Das ist eine sehr alte Forderung. Also in Grundrechtstexten von demokratischen Verfassungen steht das regelmäßig drin. In Sonntagsreden kriegt man das regelmäßig zu hören. Man könnte auch sagen, das ist sowas wie eine der ganz großen Utopien unserer Gesellschaft, nach der wir vielleicht streben können, von der wir aber eigentlich auch wissen, dass wir die nie ganz erreichen können. Und die Tatsache, dass wir das nie ganz erreichen können, benutzen manche als Rechtfertigung dafür, dass sie sich gar nicht darum bemühen. Hört sich kompliziert an, was ich aber meine, ist Chancengleichheit, also die Möglichkeit, dass uns allen sozusagen gleich viel möglich ist. Und wenn man sich die Realität anguckt, dann merkt man relativ schnell, der Abgleich ist ernüchternd. Also weil es die Chancengleichheit nicht gibt, erst recht nicht in Deutschland. Und auch erst recht, weil die Menschen, um die es da eigentlich geht, ganz selten eine Lobby haben. Denn immer noch ist sowas wie Chancengleichheit oder Aufstiegschancen in Deutschland abhängig von Herkunft. Natalia, an welcher Stelle hast du zum ersten Mal in Deutschland gemerkt, dass du nicht dieselben Chancen wie andere hast?
Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, die ich ehrlich gesagt so nicht erwartet habe, dass es darum gehen wird, wann das zum ersten Mal der Fall war. Ich denke, sowas war ständig in der Schule der Fall, wenn es am Anfang darum ging, dass man Deutsch nicht gut genug war. Und wenn dann Deutsch nicht gut genug ist, dann war das zum Beispiel in Biologie so, dass ich manche Wörter nicht verstanden habe und deshalb manchmal vielleicht bei gewissen Schulaufgaben Fehler gemacht habe. Nicht, weil ich die fachliche Antwort nicht gewusst habe, sondern tatsächlich, weil mir einfach das sprachliche Verständnis gefehlt hat. Das hat sich dann mit der Zeit gelegt und dann irgendwann hatte ich eine 1 in Deutsch als einzige in meiner Klasse, auch wenn ich eben damals noch Deutsch nicht als meine Muttersprache bezeichnen konnte. Aber ich denke, dass auf jeden Fall ein sehr prägender Moment war, an dem ich mich nach wie vor emotional etwas aufreibe, war am Ende der 9. Klasse. Ich hatte noch ein paar Tage Unterricht. Das war Sommer in Augsburg, wo ich aufgewachsen bin. Und ich hatte einen Schnitt von 1,3 gerade abgeholt im Zeugnis, hatte also ganz gute Noten auf der Realschule, auf der ich war. Und bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, auf ein Gymnasium wechseln zu wollen. Und zwar absolut aus eigener Kraft. Und bin dann frohen Mutes in ein Gymnasium reinspaziert in Augsburg, was den Ruf hatte, dass man da relativ einfach draufkommt im Vergleich zu anderen Gymnasien. Und bin dann einfach zu einem Mitglied der Schulleitung ins Büro, weil ich eine Freundin hatte, die schon auf diesem Gymnasium war. Und habe so ein bisschen erzählt, wer ich bin. Ich habe einen Schnitt von 1,3. Ich habe gehört, dass ihr Gymnasium toll ist und ich würde gern nach den Sommerferien zu ihnen wechseln. Ich spreche zwar kein Französisch, würde aber gern Russisch nehmen, das war der Fremdsprache. Und er hat mich nur angeguckt, als wäre ich so ein bisschen so ein Alien und mir gesagt, dass ich da im Prinzip nichts verloren hätte, dass ich mich schon noch schwer genug tun würde, meinen Abschluss auf der Realschule zu machen. Und abgesehen davon kann er mir auch nicht erlauben, Russisch zu nehmen, eine zweite Fremdsprache, wie meine Freundin, die es eben hatte, mit der ich auch da war, aus zwei Gründen. Erstens, weil ich sowieso nicht aufs Gymnasium gehöre und zweitens, weil das unfair wäre gegenüber meinen Mitschülern auf der Realschule, die sozusagen keine zweite Muttersprache hätten. Und das war natürlich so ein Riesendämpfer, weil ich super stolz auf mich war, dass ich mich getraut habe, da hinzugehen. Und auch dachte, dass ich mit 1,3 und bayerische Realschulen sind natürlich auch relativ anspruchsvoll, gut genug schon bewiesen habe, was ich eigentlich kann und dass ich fürs Gymnasium allemal gut genug sein sollte. Aber da sah dieser Mann eben anders.
Es gibt ein Regelwerk und es gibt Schubladen. Natalia Nepomniachtcha, du hast das Netzwerk Chancen ins Leben gerufen. Du leitest das Ganze heute und wir reden heute Abend darüber, wie ihr versucht, gerade jungen Menschen, die aus das, was man finanzschwach und bildungsfernen Kontexten kommen, eben ein bisschen zu helfen. Und wir reden darüber, was dich antreibt und über deine Geschichte. Du hast gerade schon angedeutet, die wird uns von Kiew über Augsburg bis nach Preston führen, im Norden von England und Berlin.
Berlin auf jeden Fall.
Eine Stunde Talk, schön, dass du da bist.
Deutschlandfunk Nova.
Natalia, es kann ja sein, dass Menschen dich nicht kennen Und die dürfen dich jetzt anhand der Dinge kennenlernen, die wir uns für dich ausgedacht haben. Wahnsinnig kreativ. Wir haben uns wie für alle Gäste 3 rein fiktive Aktivitäten ausgedacht. Und du kannst mal sagen, was es mit dir macht, ob wir was getroffen haben, was deinen Geschmack irgendwie dem entgegenkommt. Hier kommen 3 Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Natalia Nepomniachtcha. Erste Möglichkeit, du hast Augsburg gerade schon angesprochen, zu einem Spiel vom FC Augsburg gehen. Fußball, dein Thema?
Ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mein Thema. Ganz generell finde ich es nicht unspannend. Ich war auch sogar schon mal im Stadion in der Allianz Arena in München bei einem Spiel von 1860 München, wenn mein damaliger Ex-Freund ein Fan von ihnen war. Was mich aber am meisten an Fußball stört, ist der ganze Hype drumherum. Es gibt einfach so viele Menschen, die ich auch kenne, die ja im Prinzip ihr ganzes Leben danach ausrichten, wann ihre Lieblingsmannschaft wo spielt, und dann ist vielleicht das Wochenende versaut, wenn die Lieblingsmannschaft vielleicht gespielt hat. Dabei hat es für mich ja gar keine Auswirkungen, die real sind auf ihr Leben. Von daher mit dem ganzen Hype auch während der WMs und so weiter kann ich leider gar nichts anfangen.
Gibt's einen Sport,
und das
nervt mich tierisch.
Eiskunstlauf.
Ah.
Hast du es nicht erwartet?
Ach, Männer, Frauen oder Paar?
Eistanz gibt's noch?
Ja, richtig, richtig, stimmt.
Also ich schaue wirklich, wirklich gerne alles. Da möchte ich auch, kann ich gar nicht auswählen zwischen den Disziplinen.
Kannst du das unterscheiden? Also siehst du an der Art und Weise, wie die anlaufen und wie die Kufe einhaken? Und wenn es jetzt nicht der Kommentator sagen würde, könntest du sagen, das war ein Lutz oder das war ein Ritter?
Nein, okay. Überhaupt nicht. Also Axel kann man meistens sehen, weil sie
da
dann...
Da fallen die hin, das ist der Schwierigste.
Weil sie anders abspringen tatsächlich, so dass man das auch als Laie sehen kann. Nee, aber im Ernst, ich finde Eiskunstlauf wesentlich spannender als Fußball, weil jedes Mal, die springen so oft im Kursprogramm bis zu 4-mal, in der Kür 7-mal, und jedes Mal können sie hinfallen. Das heißt, jedes Mal muss man den Atem anhalten. Im Fußball passiert die meiste Zeit nichts, die laufen ja nur.
Okay, Fußball können wir nie mitreizen. Zweite Möglichkeit, hilf mir bei der Aussprache. Vareniki, ist das richtig ausgesprochen?
Vareniki.
Vareniki, kochen.
Ich koche überhaupt nicht.
Wie, du kochst überhaupt nicht?
Überhaupt nicht tatsächlich.
Aber selber kochen ist
doch gesund. Dazu stehe ich komplett. Ich lebe derzeit allein in einer wunderschönen Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Friedrichshain. Ich wohne dort seit 3 Jahren und mein Herd ist jungfräulich.
Nicht.
Ich habe ihn noch nie angemacht.
Du hast eine Mikrowelle.
Ich habe keine Mikrowelle. Ich bestelle mir was zu essen oder ich hole es mir einfach ab.
Wenn wir deinen Kühlschrank aufmachen würden, wäre da was drin?
Also im Moment 2 Flaschen Smoothie, paar Eiskaffee, Cups, Brot, Käse und Butter zum Frühstücken.
Kannst du kurz sagen, was es ist, wer das nicht kennt? Ich glaube, hilf mir, das gilt so ein bisschen als ukrainisches Nationalgericht. Das sind diese Teigtaschen. Ist das richtig, Vareniki?
Genau, das sind Teigtaschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Füllungen. Also ich mag gerne die mit Kartoffeln. Da kann man aber auch was Süßes. Mein Vater macht sie gerne mit Kirschen. Kann man auch reinmachen. Genau, sind ganz klassische Teigtaschen.
Ah, ist das ein Dessert hauptsächlich oder kann man es auch als Hauptgang?
Nee, wie gesagt,
oder?
Auch als Hauptgang. Das gibt es okay. Mit Kartoffeln, gibt es mit Käse. Kann man ganz unterschiedlich füllen.
Okay, also essen ja, aber kochen nein.
Genau.
Dritte Möglichkeit, auch da brauche ich kurz Hilfe bei der Aussprache. Der Fluss in Kiew spricht sich wie
Dnieper-Ufer,
also am Dnieper-Ufer in Kiew Bier trinken.
Ich trinke keinen Alkohol.
Also Vegetarierin,
also
kein Alkohol.
Genau, irgendwie 3 Sachen ausgesucht,
die
überhaupt nicht in mein Leben hineinpassen.
Was würdest du denn trinken, wenn du da sitzen würdest?
Also Kwas ist, hat glaube ich sogar, weiß ich nicht, 0,2% Alkohol vielleicht. Kwas ist Malzbier. Aber so ein typisch russisches / ukrainisches Malzbier, was aber ein bisschen süßer schmeckt als das Malzbier, was wir hier in Deutschland bekommen. Das trinke ich schon ganz gerne. Ja.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, um den eigenen Horizont zu erweitern, also ein Spiel vom FC Augsburg, Vareniki kochen oder am Dnieper-Ufer Bier trinken, was wäre es, womit wir dich vielleicht reizen könnten?
Also ich war schon lange nicht mehr in Kiew, würde auf jeden Fall gern wieder hin, aber eben mit Kwas, nicht mit Bier, würde ich mir schon gern ans Ufer setzen.
Dann
ja.
Eine Runde Kwas. Du hast im Juni 2016 das Netzwerk Chancen gegründet. Das ist eine Plattform, die sich für Chancengleichheit für junge Menschen einsetzt, die aus finanzschwachen und bildungsfernen Familien kommen. In den 2 Jahren, die das jetzt schon läuft, das Projekt, Gibt es da vielleicht Momente oder Ereignisse, die vorgekommen sind, wo du für dich gemerkt hast, ah, das ist eigentlich der Grund, warum wir als Team und du auch persönlich so viel Zeit und Energie hier reinstecken? Da gibt es so einen Moment, wo wir sagen, ah, guck mal, da entsteht was, das lohnt sich für uns, das ist eigentlich der Grund?
Also ein unglaublich schöner Moment war, was wir im Prinzip auch unter anderem machen, ist zivilgesellschaftliche Organisationen stärken, die sich im Bereich Kinder- und Jugendhilfe einbringen. Und wir stärken sie durch unterschiedliche Formate, Maßnahmen, unter anderem durch Vernetzungstreffen. Und ein wunderschöner Moment war, als tatsächlich ein Kindergartenträger sich mit einem anderen Mitglied unseres Netzwerks getroffen hat, die Kinderbücher produzieren und sie eine Kooperation starten konnten. Und die haben sich eben bei uns kennengelernt. Das war natürlich sehr schön. Ein anderer Moment war, ich mache das eben selber ehrenamtlich. Ich arbeite hauptberuflich Vollzeit bei einer PR-Agentur und einem Mitglied von Netzwerk Chancen Aufsteiger, was ja unser Netzwerk ist für junge Menschen, die aufsteigen möchten, konnte ich tatsächlich eine Werkstudentenstelle anbieten, vermitteln, genau, bei uns in der Agentur. Und das ist natürlich auch etwas Schönes zu wissen, dass man jemandem helfen konnte. Die junge Dame, die kommt selbst aus einer Arbeiterfamilie mit Migrationshintergrund. Und das war auf jeden Fall auch schön zu sehen, dass eben das Netzwerk funktioniert.
Sag einmal kurz, was sind so, wenn du das beschreiben kannst, eure Haupttätigkeiten? Also ein paar hast du jetzt schon angedeutet, aber was macht ihr alles?
Wir haben zwei große Programme. Das ist einmal Netzwerk Chancen Dialog. Netzwerk Chancen Dialog ist eine Plattform für Zivilgesellschaft und Politik. Da gibt es zum einen eben Vernetzungsveranstaltungen für verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure wie Vereine, Kindergärten, Stiftungen, auch verschiedene soziale Unternehmen, die zum Beispiel Nachhilfe anbieten für Grundschüler, aber auch für ältere Jugendliche. Und wir vernetzen sie untereinander. Wir bieten ihnen Workshops zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und so weiter, damit sie eben ihre Arbeit effektiver machen können. Und wir vernetzen sie auch mit Politikern, weil wir der Meinung sind, dass nur in einem gemeinsamen Gespräch wirklich Lösungen findbar sind, die auch praktikabel sind. Klar können wir als Zivilgesellschaft durch auch das Feedback, was wir bekommen von unseren Mitgliedern, von den Organisationen sehr viele Forderungen stellen. Wenn man sich aber nicht direkt mit Politikern drüber austauscht, und zwar auch gerne in einem geschlossenen Raum, das heißt, wir haben natürlich öffentliche Veranstaltungen, wo diskutiert wird, aber wir haben eben auch geschlossene Veranstaltungen, wo jeder offen seine Meinung äußern kann, und die sind wahnsinnig wichtig, um wirklich gemeinsam praktikable Lösungen
zu finden. Vertrauen wahrscheinlich ein bisschen herzustellen und zu sagen, hey, wir können jetzt auch mal offen miteinander reden. Kommen die Politiker oder hat das gedauert, bis die dann zum, weiß ich nicht, die werden auch volle Terminkalender haben, zum 20., 25. Termin von irgendwelchen Netzwerken kommen?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, war doch nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Es funktioniert besser, wenn man es tagsüber macht, gerade so Mittagszeit, weil irgendwie jeder Mittag essen muss. Wenn es um Abendveranstaltungen geht, ist es sehr einfach, Politiker zu bekommen für öffentliche Veranstaltungen, wenn sie auf dem Podium sitzen und dann erzählen können, was sie Schönes machen und auch was natürlich ihre Ansichten sind. Wenn es um geschlossene Veranstaltungen geht, wo es wirklich, wo eine Arbeitsatmosphäre, auch ein gewisses Vertrauen, wie du sagst, entstehen soll, das ist auf jeden Fall etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz haben wir schon sowohl Bundestagsabgeordnete da gehabt, als eben auch Kommunalpolitiker. Und das ist im Prinzip Netzwerk Chancen Dialog. Da gibt es eben auch öffentliche Veranstaltungen, wo wir sehr spezielle Themen diskutieren. Wir hatten Themen wie außerschulische Förderung, aber auch wie Grundschulen den Weg ebnen können für Chancengleichheit. Und da können auch Eltern kommen, da können Lehrer kommen, die wirklich sehr oft kommen, eben auch Erzieher. Und da geht es wirklich darum, in so einem sehr interaktiven Format, aber wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen und auch die eigenen Ideen an die Entscheidungsträger heran.
Nehmen die sich das an? Also habt ihr das Gefühl, dass was daraus entsteht? Das ist ja das eine, zu sagen, wir setzen uns zusammen und im Zweifelsfall, keine Ahnung, kommt eine Kita und sagt, hey, wir sind in einem Umfeld, wo wir vielleicht Sprachkompetenzen brauchen, also uns wird ein Dolmetscher helfen oder irgendwie sowas. Dann sitzt da ein Politiker und sagt, ja, verstehe ich, und dann geht der wieder und kann vielleicht aber nichts machen. Also vielleicht würde er sogar wollen, aber es geht nicht. Also habt ihr so das Gefühl, es tut sich dann auch was?
Also ich denke, es muss auf jeden Fall eine Menge sozusagen an mehr geben, an sehr vielen verschiedenen Knöpfen, die gedrückt werden. Und wir sind eben eins von diesen Knöpfen. Das heißt, wenn einfach ständig Politiker bestimmte Maßnahmen vorgeschlagen bekommen, und dann natürlich, wie die meisten das machen, irgendwelche Meinungsumfragen dazu durchführen lassen, ob das tatsächlich populär ist, dann wird es irgendwann kommen. Wir waren auf jeden Fall auch diejenigen, die im Vorfeld der Bundestagswahl sehr stark dafür lobbyiert haben, das Kooperationsverbot abzuschaffen. Das, was jetzt im Koalitionsvertrag tatsächlich dazu steht, hat zwar diesen Namen, ist aber unserer Meinung nach nicht wirklich das.
Hilf uns inhaltlich kurz, worum es geht.
Kooperationsverbot ist ein etwas umgangssprachliches Wort. Das findet man so im Gesetz eigentlich nicht. Aber im Grunde genommen geht es darum, das ist auch in unserer Verfassung verankert, dass Bildung und Kultus eben Sache der Länder sind und dass der Bund sich in Bildungsangelegenheiten finanziell und auch inhaltlich nicht einmischen sollte. Wir sind der Meinung, dass das ein sehr großer Fehler ist, weil eben überall unterschiedliche Standards sind in Deutschland und das ist auf jeden Fall ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist. Auch wenn es um Chancengleichheit geht, das kann nicht sein, dass es in irgendwelchen Bundesländern pro 5 Kinder eine Erzieherin gibt und in anderen Bundesländern pro 10 Kinder eine Erzieherin. Und genauso natürlich an Schulen. Ich habe in meiner Realschule in Augsburg Faust gelesen. Die meisten meiner Freunde, die in Berlin aufgewachsen sind und ein Gymnasium besucht haben, haben Faust nicht gelesen. Und das sind eben alles Sachen, die unserer Meinung nach angeglichen gehören.
Weiß euch, geht es auch darum, sozusagen überall einen gleich hohen Standard vernünftig zu etablieren und nicht zu sagen, keine Ahnung, die Schulen in Bayern haben einfach einen besseren Ruf als zum Beispiel immer noch die Schulen in dem Bundesland, in dem wir jetzt gerade sitzen, in Nordrhein-Westfalen. Ist einfach, glaube ich, immer noch so.
Also generell geht es uns natürlich darum, dass jedes Kind, jeder junge Mensch in Deutschland die gleichen Chancen hat, unabhängig von der Herkunft. Und wir sind der Meinung, dass das unter anderem durch individuelle Förderung erreicht werden kann. Das ist eines der wichtigsten Bausteine. Das fängt bei der frühkindlichen Bildung an. Da hat das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, ausgerechnet, dass jeder Euro, den man in frühkindliche Förderung investiert, als 17 Euro Steuergeld wieder zurückkommt. Also das ist eine wahnsinnige Rendite. Und das funktioniert eben nur, wenn man wirklich individuell fördert. Wenn man Kinder und Jugendliche nicht in Schubladen steckt, sondern sagt, das ist Natalia, sie ist von mir aus 2 Jahre alt, spricht überhaupt kein Deutsch, wird zu Hause überhaupt nicht gefördert. Weil bei mir jetzt nicht der Fall war, meine Eltern haben sie gefördert.
Zu sagen, die Bedürfnisse sind vielleicht anders, als wenn da eine Dreijährige sitzt, wo die Eltern sich gekümmert haben und schon 7 Fremdsprachen vorher und von Kinderschwimmen bis PKIP einmal alles durchgehechelt haben. Also was braucht jeweils das individuelle Kind?
Ganz genau. Und unserer Meinung nach sollte es natürlich im Bereich frühe Erziehung schon anfangen. Man muss eben auch weitergehen. Auch in Grundschulen muss man sich die Kinder individuell angucken. Und dann natürlich auch an weiterführenden Schulen gibt es einfach ganz viele, die sehr, sehr viele Talente haben, die unerkannt bleiben, die irgendwie durchs Raster fallen. Das wäre bei mir im Prinzip auch so gewesen. Mein klassischer Weg wäre gewesen, Sekretärin zu lernen, Bürokommunikation zu machen, sowas in der Art.
Was ja auch nicht schlecht sein muss. Ne? Nur nicht vielleicht das, was du hättest machen wollen.
Nein, und es geht überhaupt nicht darum, was eben auch so ein bisschen das Totschlagargument ist von vielen Konservativen. Ja, es sollen ja nicht alle studieren, uns fehlen Handwerker, was auch wirklich stimmt, uns fehlen Handwerker auf jeden Fall. Darum geht es überhaupt nicht. Von mir aus sollen weniger studieren. Ich bin auch der Meinung, dass in bestimmten Bereichen eventuell zu viele Studienplätze zur Verfügung gestellt werden, während in anderen wie Medizin zu wenig. Aber ob man studiert oder nicht, soll eben nicht von der Herkunft abhängen, sondern von den Fähigkeiten, die man hat, von der Kompetenz, die man hat und auch von dem Engagement,
was man den Wünschen, also was man machen möchte.
Natürlich.
Sag uns einmal, bevor wir ein bisschen auf deine Biografie gucken, weil die, glaube ich, auch eine Menge nochmal erklärt. Das ist sozusagen Dialog, das ist die eine Säule und das zweite ist Aufsteiger.
Genau.
Da macht ihr was?
Da sind Netzwerkchancen Aufsteiger. Das ist unser zweites Programm, was wir erst seit Juni haben, also noch gar nicht so lange. Und das ist ein Netzwerk, bundesweites Netzwerk für junge Menschen zwischen 18 und 35, die aus finanzschwachen oder bildungsfernen Familien kommen. Und die Idee ist im Prinzip dahinter, dass wir sie stärken, indem wir unterschiedliche Workshops anbieten zu mentaler Stärke, aber auch zu Themen wie, wie verkaufe ich mich von einem potenziellen Arbeitgeber, wie baue ich mir ein Netzwerk auf. Also eben all diese Sachen, die man, wenn man aus so einem aus so einer Bildungsschicht oder auch Nicht-Bildungsschicht kommt, alles Sachen, die einem fehlen. Und neben Workshops bieten wir natürlich das Netzwerk an, was wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Ich habe selbst meine letzten Jobs über Netzwerke bekommen. Das ist wirklich so, dass die meisten Jobs nicht ausgeschrieben werden in Deutschland, aber eigentlich überall auf der Welt. Und man muss sich einfach ein Netzwerk aufbauen. Viele junge Menschen, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen, bekommen so ein Netzwerk schon mit vom Elternhaus.
Und das vielleicht gar nicht mehr in Frage stellen, weil das für die ja immer schon da ist, ne? Dass man merkt, ach, der Papa kennt den und da kann man mal ein Praktikum machen oder. Und es so als sein normaler Bestandteil des eigenen Lebenssystems.
Genau. Und das ist eben bei jemandem wie mir natürlich anders. Wir bieten darüber hinaus Jobbörsen an. Da geht es darum, dass natürlich Chancengleichheit beziehungsweise sozialer Hintergrund auch ein Diversity-Faktor ist. Genauso wie Geschlecht und Ethnie, die jetzt ja schon auf jeden Fall als Diversity-Faktoren von Unternehmen angesehen werden. Wir sind der Meinung, dass auch sozialer Hintergrund ein Diversity-Faktor ist, weil Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, die sich durchgebissen haben, auch ganz tolle Soft-Skills mitbringen. Und natürlich jetzt ist die Wirtschaftslage gut. Unternehmen suchen händeringend nach Young Professionals. Und deshalb wollen wir eben noch Jobbörsen anbieten mit potenziellen Arbeitgebern. Und nicht zuletzt natürlich auch Veranstaltungen mit berühmten Aufsteigern, also Menschen, die selber aus prekären Verhältnissen kommen und ja, erfolgreich aufgestiegen sind. Wir hatten da eben unseren Auftrag mit Sausan Cibli, die in Berlin Staatssekretärin ist und als Flüchtlingskind geduldet nur in Deutschland geboren wurde, steile Karriere gemacht hat und eben ja, den jungen Aufsteigern verraten hat, wie sie es geschafft hat und was sie raten würde, was man machen sollte, wenn man aufsteigen möchte.
Dann gucken wir gleich einmal auf deine Biografie. Du hast gerade schon selbst durchbeißen gesagt. Da gibt es nämlich, glaube ich, auch verschiedene Stellen und Punkte, an denen du dich durchbeißen musstest, das aber dann eben auch erfolgreich getan hast. Du bist nach Augsburg gekommen, nach Deutschland. Du kommst aus Kiew. Du warst damals, das war 2001. Du warst wie alt? Warum sind deine Eltern nach Deutschland gekommen?
Also in den 90er Jahren, eben nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, kein großes Geheimnis, ist das Land eigentlich den Bach runtergegangen. Es gab eine wahnsinnige Arbeitslosigkeit und das hat natürlich auch meine Eltern erwischt. Die haben Mitte der 90er beide ihre Jobs verloren.
Was haben die gemacht vorher?
Mein Vater war Buchbinder, natürlich etwas, was man heutzutage überhaupt nicht braucht. Und meine Mutter hatte so einen Job, der ist schwierig zu beschreiben. Sie war in einer Fabrik, die dann auch natürlich geschlossen wurde, weil da so staatliche Planwirtschaft war, Fabriken, die kein Mensch gebraucht hat. Hat im Prinzip dafür gesorgt, war in der Beschaffung sozusagen, dass bestimmte Teile besorgt wurden, die für die Maschinen gebraucht wurden. Die haben beide ihre Jobs verloren, war natürlich eine sehr, sehr harte Zeit, wo wir wirklich kaum über die Runden gekommen sind. Und meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, sie ist bereits 96 eben nach Augsburg umgesiedelt durch das Programm für Kontingentflüchtlinge. Das war eben ein Abkommen zwischen Gorbatschow und Kohl damals, dass alle Menschen jüdischer Herkunft, die in der Sowjetunion leben, nach Deutschland kommen können. Das war einerseits Wiedergutmachung für den Holocaust, weil natürlich keinerlei Reparationszahlungen gekommen sind. Andererseits wurde es auch dadurch begründet, dass man ja annimmt, dass die Juden irgendwann 17., 16. Jahrhundert eben aus dem heutigen Deutschland dann Richtung Osten gezogen sind. Und das Programm, glaube ich, gibt es so nicht mehr.
Ja, das war für euch damals der Grund, warum Augsburg, weil es da einfach eine Anlaufstelle schon mal gab.
Genau. Und meine Eltern wollten auf jeden Fall auswandern, auch natürlich für mich, weil Arbeitslosigkeit dort nicht schön ist. Hier natürlich auch nicht, aber dort wahrscheinlich noch ein Stück härter ist. Und weil meine Tante schon in Augsburg war, das ist dann eben so, Kontingentflüchtlinge bedeutet, dass pro Bundesland ein bestimmtes Kontingent aufgenommen wird. Und das kann man nicht beeinflussen, aber aus irgendwelchen Gründen, so Gott das damals wollte, kam dann meine Tante in dieses Kontingent nach Bayern und hat sich dann in Augsburg niedergelassen. Und für uns war dann klar, als wir 5 Jahre später ihnen gefolgt sind, dass wir eben auch nach Augsburg ziehen.
Hast du Geschwister noch?
Nein, ein Einzelkind.
Das heißt, du hast was vorhin schon gesagt, dann bist du auf die Realschule gekommen. Wie hast du es dann geschafft? Du bist dann in das Gymnasium gerannt nach der 9. Klasse und hast gesagt, hier, ich will. Dann lassen die dich auflaufen. Und dann, was ist dann passiert?
Ja, dann bin ich wieder in die 10. gegangen, ganz normal in meine Klasse, auf die Mädchenrealschule und habe sie dann ganz normal fertig gemacht, hatte alle Einser im Abschlusszeugnis, außer Sport, da hatte ich eine 3, also ich bin wirklich sehr unsportlich. Und dann war das so, dass ich glaube, alle, die eben den Schnitt 1,5 oder besser hatten, einfach so provisorisch angemeldet wurden für dieses Gymnasium, wo ich damals nach der 9. hin wollte, in die Übergangsklasse. Also eben diese Klasse, wo man die 10. nochmal wiederholt. Und ich war damals schon 17, weil ich ja ein Jahr verloren habe, als ich Deutsch gelernt habe. Ich musste die 6. wiederholen. Und für mich war irgendwie klar, so um Gottes Willen, ich gehe jetzt nicht nochmal 4 Jahre auf eine Schule, um dann so einen Wisch zu haben, wo Alpi draufsteht. Also das war für mich so eine Horrorvorstellung. Und abgesehen davon wollte ich aus Augsburg weg, weil ich mich nie wohlgefühlt habe in der Stadt. Ich bin ein Großstadtmensch. Berlin ist so, mir ist manchmal schon Berlin so klein, aber Augsburg war es auf jeden Fall nicht. Und dann bin ich mit 17 nach München gezogen, weil ich mir gedacht habe, okay.
Die nächste größere Stadt ist München. Nein,
aber genau. So im Sinne von. Ich dachte mir, jetzt kommt die große weite Welt. München ist überhaupt nicht die große weite Welt. München ist fast genauso provinziell wie Augsburg, aber wusste ich damals nicht.
Die Münchner würden auch widersprechen, die Augsburger wahrscheinlich auch, oder? Es war ja nicht deins.
Es war, ja, also mein Problem ist mit München auch, das ist halt sonntags ausgestorben und das ist für mich Provinz. Also wenn sonntags du durch München gehst.
Die Menschen würden sagen, sie kommen mal zur Ruhe tatsächlich und die können ja Montag bis Samstag die Dinge erledigen. Aber ja. Du hättest es gerne ein bisschen.
Ich hätte es gern so wie in Berlin. Genau. Nichtsdestotrotz natürlich hat München auch schöne Ecken und ist auch durchaus eine lebenswerte Stadt. Und
das heißt, du hast dann erstmal in München Fremdscharenkorrespondentin als Ausbildung gemacht?
Genau.
Über 3 oder 4 Jahre noch?
2 Jahre, ja. Weil ich mir dachte, okay, dann habe ich nach 2 Jahren, wenn irgendwas passieren sollte, dass ich Geld verdienen muss, habe ich eine Ausbildung. Aber ich habe mir schon damals angeguckt, dass man eben nach dieser Ausbildung eine andere anschließen kann, zur Übersetzerin und Dolmetscherin.
Für welche Sprachen?
Englisch und Spanisch.
Ja.
Die zweite Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. Ich konnte es aber auf 2 verkürzen, weil ich ziemlich gut war. Und hatte dann praktisch 4 Jahre nach dem Realschulabschluss diese Ausbildung abgeschlossen als staatlich geprüfte Übersetzerin und Dolmetscherin. Und dieser Abschluss wiederum wurde in England als ein Undergraduate Degree, also einem Bachelor gleichzusetzen, anerkannt. Und so konnte ich nach England gehen, nach Nordengland und habe dort meinen Master in internationalen Beziehungen gemacht.
Hast du an der Stelle dann nochmal Unterschiede gemerkt? Also das, was du jetzt ja schon schilderst, ist, jetzt kommt so ein bisschen auch raus, ja, jetzt ist vielleicht Bayern nochmal ein bisschen spezieller, vielleicht ist auch gerade das Bild, was wir von Bayern haben, was diese Schubladen angeht, vielleicht ist die Wahrheit auch irgendwo dazwischen, aber hast du nochmal stärker einen Unterschied gemerkt, sagen wir mal, wie sehr denken die Deutschen, die du bis dahin erlebt hast, in Schubladen und gab es in Preston nochmal andere Erfahrungen, mal jenseits davon, dass wenn man das als junger Erwachsener erlebt, in Preston im Studium mag das sich nochmal freier anfühlen, als wenn man jetzt als Kind oder Teenie in bayerische Kleinstadt kommt oder eine bayerische Stadt kommt irgendwie. Also gab es nochmal Unterschiede gefühlt?
Also generell ist Preston in Nordengland auf jeden Fall eine Arbeiterstadt. Nichtsdestotrotz ist eben dieses Klassenbewusstsein, egal was die Engländer erzählen, das ist auf jeden Fall da. Und zwar eher sogar die Working Class People haben sogar ein stärkeres Bewusstsein dafür. Während wenn man mit Upper Class Menschen spricht, sagen die oft, nee, das gibt's ja alles gar nicht. Aber ich glaube, worum es in England geht, ist, es gibt eben dieses starke Bewusstsein für Klassen. Die nehmen da aber sehr bewusst Ausländer raus. Das heißt, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts gemerkt. Wenn ich da gefragt wurde, wo ich herkomme, habe ich immer Berlin gesagt, weil ich schon damals so eine starke Berlin-Affinität hatte und einen Freund schon damals hatte, der in Berlin gewohnt hat. Aber da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel gemerkt. Was da eher schwieriger war, es war ganz schwer für mich, das zu finanzieren. Mhm. Weil ich wirklich, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, dass ich in München studiert habe und die Ausbildung gemacht habe und habe eben Geld angespart. Mir wurde aber Auslands-BAföG verweigert. Und ich hatte da auch Kommilitoninnen in England, die aus Deutschland kamen und eben aus einer anderen Schicht. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir oft zusammen irgendwo unterwegs waren, so nach York gefahren sind oder auch nach Liverpool. Und bei mir war eben immer das Geld knapp. Und ich habe irgendwie immer gesagt, nee, lass uns jetzt nicht irgendwie so ein Hop-on, Hop-off-Busride nehmen, auf dem wir irgendwie York angucken, sondern erstmal alles zu Fuß machen, weil ich habe kein Geld dafür. Und das haben sie irgendwie überhaupt nicht verstanden, dass irgendwie 10 Pfund, was für mich heute, wo ich Vollzeit berufstätig bin,
auch kein Problem darstellt wahrscheinlich.
Überhaupt nicht, aber damals war es nämlich super viel Geld.
Das heißt aber, für dich war dann in dem Moment wichtig, dass schnell abzuwickeln, damit du auch sagen kannst, hey, ich habe den Abschluss und dann wirklich den Sprung nach Berlin zu gehen endgültig.
Genau, aber in England sind natürlich alle Master einjährig. Also ich glaube, absolute Ausnahme, wenn es mal 2-jährige Master gibt. Und was sehr, sehr schön ist in England, dass sie nicht konsekutiv sind. Ich kenne Leute, die irgendwie Politik studiert haben, den Bachelor und dann Recht gemacht haben, den Master. Und natürlich war das sehr schön für mich dann mit 22 mit diesem Master in der Tasche nach Deutschland, nach Berlin zurückzukommen, mit einem Master, der auch in Deutschland als Master anerkannt wird. Und dann eben zu sagen, ey Leute, wäre ich euren Weg gegangen mit der Übergangsklasse in Augsburg, hätte ich mit 21 mein Abitur und so habe ich jetzt mit 22 mein Master. Das war auf jeden Fall, hat sich gut angefühlt.
Jetzt muss man ja meinen, in dem Moment müssen ja die Leute quasi Jobs anbieten. Also so, ne, du hast eine interessante Biografie, du bringst sowohl auf der persönlichen als auch auf der Ausbildungsebene Qualitäten mit und gehst nach Berlin, wo es immer auch irgendwelche Jobs gibt. Ist es dann leicht gefallen, einen Job für dich zu finden oder gibt es dann doch nochmal Schubladendenken, wo man dann im Zweifel sagt, ja mit 22 Master, wie geht denn das bei deiner Biografie, also dass das eigentlich nochmal umschlägt?
Nee, das war überhaupt nicht einfach, was ich mir eigentlich mittlerweile auch sehr gut erklären kann. Und zwar war mein, glaube ich, weiß nicht, ob man das Fehler nennen sollte, da geraten auf jeden Fall viele rein. Alle, die irgendwas mit Politik machen wollen in Deutschland, egal wie sie studiert haben, ob das England ist, sonstiges Ausland oder irgendeine andere Uni in Deutschland, die kommen alle nach Berlin. Es gibt aber nicht so viele Jobs. Klar, es gibt Politikberatungen, es gibt Bundestag, wo man in irgendwelchen Büros arbeiten kann, es gibt Ministerien, aber das ist doch begrenzt. Und es gibt wahnsinnig viel Wettbewerb um diese Jobs. Und ich dachte mir damals schon, ey, ich bin toll, ich spreche 5 Sprachen, ich habe in England studiert, ich werde mit Handkuss genommen, dem war überhaupt nicht so. Es gibt, glaube ich, ganz viele, die viel geilere, tollere Praktika gemacht haben, die mir komplett gefehlt haben. Ich habe zwar 1, 2 gemacht, aber überhaupt nicht im politischen Bereich. Und die natürlich ein Netzwerk sich aufgebaut haben, auch durch Praktika, durch irgendwelche Nebenjobs in Berlin, alles, was ich überhaupt nicht hatte. Das heißt, es war ganz schwierig.
Das heißt aber auch da würdest du sagen, dass dieser Netzwerkfaktor im Zweifelsfall den biografischen interessanten Faktor eindeutig schlägt. Also auch da, der das Netzwerk hat, wird irgendwie was finden, auch wenn es einen Moment dauert. Aber alleine jetzt Biografie, Ausbildung wird es eben nicht machen.
Würde ich auf jeden Fall so sagen, 100%ig. Es war dann bei mir irgendwann so, dass ich, als ich nach Berlin gekommen bin und gemerkt habe, wie schwer das ist, mehreren politischen Vereinen beigetreten bin und habe wirklich angefangen, exzessiv zu netzwerken. Und das war dann im Prinzip das, was mein Leben noch bestimmt hat und warum ich ja dann irgendwann auch die Jobs bekommen habe, die ich wollte. Zum Teil durch Ehrenamt, zum Teil einfach durch Netzwerk.
Du hast uns gerade ein bisschen erzählt, wie auch dann ja mit deiner eigenen Biografie die Idee für das Netzwerk Chancen auch entstanden ist. Kannst du benennen, wann dir klar geworden ist, dass du was ändern willst? Also ist es in dieser Bewerbungsphase nochmal gewesen in Berlin, wo du einfach gemerkt hast, boah, Netzwerk ist so wichtig, das ist eigentlich der Punkt, nee, wenn ich irgendwann mal in der Position bin, es anders zu beeinflussen, vielleicht sogar was zurückzugeben, dann tue ich das?
Ich habe in den ganzen vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten eben sehr, sehr viel organisiert, viele unterschiedliche Netzwerktreffen, gerade im außenpolitischen Bereich. Und da habe ich eine Lust darin entwickelt, auch eine Freude, Menschen zusammenzubringen und auch tatsächlich auf einem sehr hohen Niveau ehrenamtlich zu arbeiten. Und parallel dazu war eben dieses Buch »Du bleibst, was du bist«, was ich gelesen habe. Und ich habe das im Prinzip zusammengebracht. Einmal diesen unbedingten Willen, durch das Buch auch etwas ändern zu wollen, weil ich wirklich das Gefühl bekommen habe, ey, ich bin nicht alleine. Es gibt ganz viele, denen es genauso geht, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Und zum anderen wusste ich durch mein ehrenamtliches Engagement, ich kann das, ich habe Power, ich kann gut organisieren und ich werde es irgendwie schaffen.
Kannst du sagen, was aus deiner Perspektive das Dringlichste ist, damit wir dieses Schubladendenken ein bisschen aufbrechen können? Also wenn sozusagen die Idee, wenn man sich eine Maßnahme aussuchen könnte, die den größten Unterschied macht, was wäre das?
Also das, was ich jetzt vorschlagen werde, wird so schnell nicht kommen. Das ist auf jeden Fall die Abschaffung des 3-gliedrigen Schulsystems oder auch des mehrgliedrigen, weil in vielen Bundesländern gibt es ja Hauptschulen nicht mehr. Das ist auf jeden Fall so, dass es ein antiquiertes System ist, was überhaupt nicht irgendwelche Fähigkeiten von Kindern widerspiegelt, sondern wirklich meistens nur den sozialen Hintergrund, wer eben auf welche Schule kommt. Und ganz viele Länder, gerade die wie Finnland, die in den ganzen Bildungsstudien wie PISA gut abschneiden, da gibt es nirgendwo Mehrgliedrigkeit, sondern alle Kinder lernen zusammen. Es gibt sehr viele Studien zu Gesamtschulen, die zeigen, dass Kinder, die stärker sind, überhaupt keine Nachteile haben von Gesamtschulen, aber Kinder, die schwächer sind, nur Vorteile haben. Das heißt, es gibt überhaupt keine rationalen Gründe dafür, dieses System beizubehalten. das gehört für mich auf jeden Fall abgeschafft. Von mir aus sollen Gymnasien bleiben, weil das so ein Heiligtum ist und manche Leute wollen ihre Kinder auf Gymnasien schicken, okay. Aber daneben sollte es für mich nur eine Schulform geben, nämlich Gesamtschule, damit jedes Kind, wenn es das möchte, auf der Schule bleiben kann bis zum Abitur.
Aber wäre es da nicht konsequent zu sagen, also eigentlich müssen die vom Gymnasium mit da rein? Also wenn man gerade sagt, keine Ahnung, weil die vielleicht stärkere Schüler sind nach heutigen Maßstäben, sind dann aber auch die ein bisschen schon in Mentorentätigkeit, in Helfen, die kriegen soziale Fähigkeiten, die dem vielleicht sonst ein bisschen abgehen oder so. Also wäre es dann nicht konsequent zu sagen, hey, wir müssen es zusammenwerfen, mal jenseits der Idee, dass wir 16 Bundesländer haben und das eigentlich Föderalismus ist und so weiter und so fort.
Also in einer Idealwelt wäre ich auf jeden Fall auch dafür. Ich glaube, es macht Sinn, vielleicht auch spezialisierte Schulen zu haben, so Sport, Gymnasien oder musische Sachen.
Also mehr nach Ausrichtung und Fähigkeiten spezialisiert.
Ich denke aber, weil es sehr, sehr viel Bürgertum gibt, was auf keinen Fall die Kinder auf Gesamtschulen schicken würde, denen das irgendwie heilig ist, ist es noch weniger realistisch, als Realschulen abzuschaffen.
Aber gibt es jenseits von, das ist ja ein großer Wurf, ne, in dem Sinne von, man muss in der Schule eigentlich anfangen oder noch früher, weil je früher man diese Durchlässigkeit lernt, desto eher kann man die leben und ist die sozialisiert. Das ist ein großer Gesellschaftsentwurf. Gibt es aus deiner Perspektive jenseits dieser, nennen wir es mal Utopie für diesen Moment, einen pragmatischeren Ansatz, also wo du sagst, okay, wir leben in der Welt, in der wir leben, das sind eigentlich die Dinge, die wir jetzt gerade tun müssen. So können wir es auch jetzt gerade schon verbessern.
Ja, also generell ist für uns eins der wichtigsten Punkte auch individuelle Förderung, die natürlich wahnsinnig viel beinhaltet, die einerseits an Schulen, an Kindergärten stattfinden muss, das heißt mehr Erzieher einstellen, ich glaube, ich weiß nicht genau, von wem die Studie ist, aber auf jeden Fall gibt es mehrere, die sagen, dass uns 300.000 Erzieher fehlen. Das ist eine enorme Zahl und die fehlen nicht nur, weil die Stellen nicht existieren, sondern weil niemand diesen Job ergreifen will. Das heißt, man braucht die Erzieher, man braucht auch viel mehr Lehrer, Sozialpädagogen. Man muss Stellen schaffen und gucken, dass natürlich dieser Personalschlüssel enorm verbessert wird. Dann gibt es individuelle Förderung. Aber was der Staat auch relativ einfach machen kann, ist Töpfe bereitstellen, finanzielle Töpfe für zivilgesellschaftliche Organisationen, die eben diese wertvolle Arbeit jetzt leisten. Es gibt wahnsinnig viele zivilgesellschaftliche Organisationen, ob das Vereine sind mit Ehrenamtlichen oder ob das soziale Unternehmen sind, die eben genau das machen, die an Kindergärten gehen, da den Kindern vorlesen, die sportliche, musische Nachhilfe geben.
Aber warum, genau, also sozusagen da dann auch ansetzen und auch Engagement fördern und das auch irgendwie wertschätzen.
Genau, aber bitte bürokratielos. Ich glaube, das Problem ist gerade so.
Meine Frage ist, warum passiert das nicht? Das sind ja alles gute Argumente, wo man, wenn man jetzt zusammensitzen würde, würden das alle unterschreiben. Im Zweifelsfall, ja, man muss sich für eine Investition entscheiden, aber die Dinge, die gut sind, will man fördern und trotzdem passiert es ja nicht so richtig.
Also bestimmte Töpfe gibt es zwar, aber es ist unglaublich schwer generell und das ist wahnsinnig viel Arbeit, so einen Antrag auszufüllen. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Es darf nicht so schwer sein. Wir als Netzwerk Chancen, wir beantragen überhaupt keine staatlichen Gelder, weil wir sagen, dadurch, dass wir es alle eben ehrenamtlich machen, wir haben keine Ressourcen dafür. Wir stecken unsere Ressourcen lieber in programmatische Arbeit und nicht daran, Anträge zu schreiben. Und das darf nicht so kompliziert sein. Es muss verdammt nochmal, wenn ich ein paar tausend Euro will für eine gute Sache, muss es irgendwie relativ, mir ist klar, dass ich jetzt nicht einfach irgendwo hingehen kann, mir das auszahlen lassen kann, nur weil ich nett bin. Aber es muss viel einfacher sein, dieses Geld zu beantragen für eine gute Sache. Und das ist im Moment viel zu kompliziert.
Wann warst du das letzte Mal in Augsburg?
Im Oktober 2017.
Und was hat das mit dir gemacht? Also wenn man jetzt mit der Berliner Erfahrung, du weißt, du musst nicht in Augsburg bleiben und vielleicht Familie ja noch da ist, Tante oder Eltern.
Es gibt sehr viele Studien auch dazu, dass eine bestimmte Entfremdung stattfindet bei Aufsteigern. Das heißt, dass man dadurch, dass man versucht aufzusteigen, man natürlich auch vom Habitus her versucht, sich den Menschen aus den Oberschichten anzunähern. Und natürlich merke ich das auch, wer Augsburg kennt, ich bin in Oberhausen aufgewachsen. Das ist wirklich eine Art Ghetto. Das ist am Rande von Augsburg. Es fährt so eine Bundesstraße da durch. Links wohnen die Russen, rechts wohnen die Türken. Und es ist alles insgesamt wahnsinnig trist. Und natürlich, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, krass, dass ich es hier ausgehalten habe. Und das Leben, was dort gelebt wird, ist einfach meilenweit entfernt von meinem jetzigen Leben.
Sind deine Family noch in Augsburg da?
Meine Eltern, ja.
Und die leben aber wie?
Die leben von Hartz IV. Nach wie vor in derselben Wohnung, in der ich auch aufgewachsen bin.
Natalia de Pomjascha hat das Netzwerk Chancen gegründet, hat selbst erlebt, was es heißt, in Schubladen gesteckt zu werden. Und du hast es geschafft, diese Schubladen, kann man Schubladen durchbrechen, aber zumindest diese Übergänge irgendwie zu durchbrechen und würdest wahrscheinlich selbst in eurem Aufsteigerprogramm irgendwie heute gut aufgehoben, also wärst dann gut aufgehoben mit der Biografie, die du hast. Was heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.